Was, wenn nicht nur Bilder oder Skulpturen Kunst sind, sondern du selbst? Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Auseinandersetzung mit einer der radikalsten Ideen der modernen Kunst, der Mensch als Kunstwerk.
Du hast uns dafür Auszüge aus dem Buch »Wer ist Kunst?« mitgebracht, das sich genau dieser Frage widmet. Schauen wir uns heute also mal gemeinsam an, woher diese Idee kommt, wie Künstler sie radikal umgesetzt haben und, ganz wichtig, was es für dich bedeuten könnte, dich selbst als Kunst zu sehen.
Absolut. Das ist eine Idee, die ja wirklich alles auf den Kopf stellt. Sie befreit die Kunst quasi aus dem Museum und holt sie mitten ins Leben. Wir ziehen heute mal eine Linie von den antiken Mythen bis zu Künstlern wie Tim Ulrichs und natürlich Joseph Beuys, der ja die Grenzen zwischen Leben und Kunst komplett auflösen wollte.
Genau, und wir schauen uns an, was hinter Begriffen wie lebende Skulpturen oder dieser berühmten sozialen Plastik wirklich steckt.
Mhm.
Okay, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Bei diesem einen Mythos, der diese Sehnsucht vielleicht als allererstes in Worte gefasst hat. Ich meine Pygmalion.
Ah ja, der antike Bildhauer, der eine so perfekte Frauenstatue aus Elfenbein meißelt, dass er sich am Ende unsterblich in sie verliebt.
Genau der. Und die Göttin Venus hat dann Mitleid und erweckt sie zum Leben. Das ist sozusagen der Urtraum des Künstlers, nicht nur ein Abbild des Lebens zu schaffen, sondern das Leben selbst. Die Kunst soll real werden.
Richtig.
Aber das war über Jahrhunderte eben nur das. Ein Mythos, eine Fantasie. Bis dann die Philosophen kamen und den Spieß sozusagen umgedreht haben. Da denkst du an Leute wie Novalis. In den Quellen wird ja sein Satz zitiert: Jeder Mensch sollte Künstler sein. Alles kann zu schönen Kunst werden. Unerhört. Weil es den Fokus komplett verlagert. Es geht nicht mehr um den gottgleichen Künstler, der ein lebloses Objekt zum Leben erweckt. Novalis sagt: Das Leben selbst, der Mensch, ist schon das Material. Das kreative Potenzial steckt also in jedem von uns.
Genau. Und damit hat er, wahrscheinlich ohne es zu ahnen, das Fundament für die radikalsten Kunstexperimente des 20. Jahrhunderts gelegt.
Und zu genau diesen Experimenten springen wir jetzt, ins Jahr 1961.
Mhm. Da kommt ein deutscher Künstler, Tim Ulrichs, und stellt eine wirklich krasse Behauptung auf: Ich bin das erste lebende Kunstwerk. Das muss man sich mal reinziehen. Er sagt nicht: Schaut mal, was ich gemacht habe. Nein, er sagt: Schaut mich an, ich bin's. Das war eine absolute Provokation und zugleich die logische Konsequenz aus vielem, was vorher in der Kunst passierte. Er hat sich selbst zum Objekt erklärt.
Und das hat er dann ja auch auf die Spitze getrieben.
Total. 1966 hat er in Frankfurt eine Selbstausstellung veranstaltet. Da stand er dann buchstäblich in einem Ausstellungsraum und die Besucher konnten das Kunstwerk Tim Ulrichs betrachten. Er war Exponat und Künstler in einer Person.
In den Quellen werden ja auch seine Tätowierungen als eine extreme Form davon beschrieben, also die eigene Haut als Leinwand. Das Beispiel, das mich da am meisten beschäftigt hat, ist das Tattoo auf seinem Augenlid.
Ja, das ist wohl sein bekanntestes Werk an sich selbst. 1981, da ließ er sich die Worte »The End« auf sein rechtes Augenlid tätowieren.
Wahnsinn.
Die Idee dahinter ist so konsequent wie makaber. Das Kunstwerk, also das Ende seines Lebensfilms, wie er es nannte, wird erst dann vollständig sichtbar, wenn er tot ist.
Wenn die Augen für immer geschlossen sind.
Genau. Das Kunstwerk vollendet sich erst mit dem Tod des Künstlers.
Moment mal, da muss ich kurz einhaken. Ist das nicht auch? Also ist das nicht unglaublich narzisstisch, die eigene Sterblichkeit so permanent auf dem eigenen Körper zu inszenieren?
Eine berechtigte Frage.
Ging es ihm da wirklich um die künstlerische Aussage oder nicht auch ganz stark um den Schockeffekt, um die Person Tim Ulrichs?
Sicher. Die Selbstinszenierung spielt eine riesige Rolle, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber ich glaube, Ulrichs ging es um mehr. Er wollte die Unumkehrbarkeit von Kunst demonstrieren. Ein Gemälde, das hängst du ab. Eine Skulptur stellst du weg.
Aber dieses Kunstwerk?
Das bist du. Du kannst dich nicht davon trennen. Er nannte Tattoos mal Kunst und Literatur so auf den Leib geschrieben und ins Fleisch geschnitten. Es ist die ultimative Verschmelzung. Mit aller Konsequenz.
Okay. Verstehe. Damit ein Künstler aber überhaupt auf so eine Idee kommen kann, musste vorher ja noch was anderes passieren. Die Vorstellung davon, was Kunst überhaupt sein kann, musste ja erstmal komplett auf den Kopf gestellt werden.
Richtig. Und dafür ist vor allem ein Name verantwortlich: Marcel Duchamp.
Klar. Er hat Anfang des 20. Jahrhunderts die Kunstwelt mit einer einzigen Idee revolutioniert, dem Ready-Made. Die Definition ist ja bestechend einfach.
Total. Ein Ready-Made ist ein ganz normaler Alltagsgegenstand, der allein dadurch zum Kunstwerk wird, dass ein Künstler ihn auswählt, ihn aus seinem normalen Kontext reißt und in einen Kunstkontext, also meistens ein Museum, stellt. Das berühmteste Beispiel kennt, glaube ich, jeder. Fountain von 1917, ein handelsübliches Pissoir aus Porzellan, das er signiert und für eine Ausstellung eingereicht hat. Was natürlich für einen riesigen Skandal gesorgt hat.
Kann man sich vorstellen. Aber war das nur ein Gag oder steckte da eine Methode dahinter?
Oder steckte absolut eine Methode dahinter. Der zentrale Punkt für Duchamp war, die künstlerische Handlung ist nicht mehr das Handwerk, das Malen, das Formen. Die künstlerische Handlung ist der Denkprozess, die Auswahl. Die Idee wird wichtiger als das Objekt.
Genau. Und er hat damit gespielt. Er hat ja der Mona Lisa auf einer Postkarte ein Schnurrbart gemalt. Oder einfach einen Flaschentrockner gekauft und ihn in die Galerie gestellt. Die Botschaft war jedes Mal, ich, der Künstler, entscheide, was Kunst ist. Eine unglaubliche Anmaßung eigentlich.
Ja, aber sie hat die Tür für alles aufgestoßen, was danach kam.
Wenn also allein die Entscheidung des Künstlers einen Gegenstand zur Kunst machen kann, dann ist der Schritt, einen Menschen zur Kunst zu erklären, ja gar nicht mehr so weit.
Exakt. Und das wurde dann auch sehr, ja, spielerisch umgesetzt. Der italienische Künstler Piero Manzoni hat 1961 eine Arbeit namens Base Magia geschaffen.
Der magische Sockel. Genau. Das war buchstäblich nur ein leerer Sockel. Der Clou war, jeder Besucher durfte sich draufstellen und wurde in diesem Moment zu einer Scultura Vivente, einer lebenden Skulptur.
Das ist ja eine geniale Idee. Ich stelle mir das gerade vor, wie man als Museumsbesucher davor steht und zögert, darf ich da jetzt wirklich drauf? Und dann traut man sich und wird selbst Teil der Ausstellung.
Absolut. Das ist eine viel aktivere, fast schon ermächtigende Erfahrung.
Ja, total. Es ist eine zutiefst demokratische Geste. Manzoni sagt damit, jeder kann Kunst sein, und wenn auch nur für einen Moment. Andere, wie Gilbert und George, haben das dann wieder auf sich als Künstlerduo konzentriert. Ah, die Singing Sculpture, richtig. Die haben sich mit Goldfarbe bemalt, auf einen Tisch gestellt und stundenlang ein altes Lied gesungen. Sie wurden zur lebenden Jukebox. Wobei man da fairerweise sagen muss,
dass es da schon sehr theatralisch wird.
Ja, genau. Bei Ulrichs spürt man noch diese fast quälerische, existenzielle Konsequenz. Bei Gilbert und George wird es schon Teil einer sehr stilisierten, dandyhaften Persona. Die Grenze zur reinen Performance wird da sehr fließend. Und all diese Fäden, also die Idee, dass jeder kreativ ist, dass die Idee wichtiger ist als das Objekt und dass der Mensch selbst Kunst sein kann, die laufen ja bei einer Person zusammen. Bei dem Mann, der wie kein anderer mit dem Satz, jeder Mensch ist ein Künstler, verbunden ist. Joseph Beuys.
Ja, aber bei Beuys wird's nochmal komplexer und vor allem politischer. Dieser Satz wird ja oft missverstanden als, jeder kann gut malen. Darum ging es ihm überhaupt nicht. In den Quellen gibt es ein Zitat aus einem TV-Talk von 1983, wo er es präzisiert. Er sagt, ich selbst bin in diesem Augenblick das Kunstwerk. Das heißt, es soll doch dahin kommen, dass der Mensch selbst das Kunstwerk wird. Es ist für ihn also ein Ziel, ein Prozess. Und das ist der Kern seines erweiterten Kunstbegriffs, richtig?
Ganz genau. Für Beuys ist Kunst nicht mehr an Objekte gebunden. Kunst ist für ihn jede kreative Handlung, die die Gesellschaft formt und verändert. Ein Gedanke kann eine Skulptur sein. Ein Gespräch kann eine bildhauerische Qualität haben.
Das große Ziel ist die soziale Plastik.
Die Gesellschaft als Ganzes, die von allen ihren Mitgliedern permanent geformt wird. Politik, Wirtschaft, Bildung, all das sind für Beuys Felder für künstlerisches Handeln.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist die eigentliche Provokation von Beuys gar nicht, dass jeder malen kann. Die Provokation ist, dass eine politische Debatte oder die Gründung einer Bürgerinitiative eine genauso valide künstlerische Handlung ist wie ein Ölgemälde.
Ein totaler Angriff auf den traditionellen Kunstbegriff. Absolut. Und um an dieser großen sozialen Plastik mitzuarbeiten, so Beuys, muss jeder Mensch zuerst seine private Plastik entwickeln.
Die innere Arbeit.
Richtig. Die Fähigkeit, frei zu denken, die eigene Kreativität zu entdecken. Erst wenn du dich selbst als formbares Material verstehst, als innere Skulptur, kannst du sinnvoll an der Gestaltung der äußeren, der sozialen Skulptur mitwirken. Das führt mich zu seinem anderen berühmten Satz: Kunst ist Kapital. Er meinte damit ja nicht, dass Kunstwerke teuer sind. Ganz im Gegenteil, für Beuys war das wahre Kapital einer Gesellschaft nicht das Geld auf der Bank, sondern die Kreativität, die Vorstellungskraft jedes einzelnen Menschen.
Das demokratische Kunstkapital.
Genau. Er hat gesagt, jeder Mensch ist ein Träger von Fähigkeiten und diese Fähigkeiten sind der wahre Reichtum. Die Kreativität ist die eigentliche Währung.
Wenn wir jetzt von diesen doch sehr hochfliegenden philosophischen Ideen in die Gegenwart schauen. In den Quellen ist da ja von Projekten wie der Joblin Factory oder der Topshop-Galerie die Rede.
Mhm.
Das sieht ja erstmal ganz anders aus. Da wird der Satz, jeder Mensch ist Kunst, auf T-Shirts und Taschen gedruckt. Ist von der radikalen Idee von damals nur ein Konsumartikel übrig geblieben.
Das ist die große Frage, oder? Was passiert, wenn solche Ideen im Mainstream ankommen? Einerseits, klar, es ist eine Kommerzialisierung. Das widerspricht der Ernsthaftigkeit von Beuys. Andererseits...
Es ist ein Versuch, die Idee zugänglich zu machen.
Genau, das beschreiben die Quellen auch. Es ist ein Versuch, die Idee niederschwellig zu machen. Gerade für junge Menschen, die vielleicht nie einen Fuß in ein Museum setzen würden. Es ist eine Provokation im Pop-Art-Stil, die aber vielleicht genau dadurch zum Nachdenken anregt.
Ein Konzept aus den Quellen, das ich in dem Zusammenhang besonders stark finde, ist die Spiegelschreierei. Das klingt erstmal seltsam, aber die Idee dahinter ist bestechend.
Der Spiegel als Metapher.
Genau, als Metapher dafür, dass der Mensch Kunst ist.
Ja, diese Aktionen, bei denen Spiegel im öffentlichen Raum aufgehängt werden mit Sätzen wie »Du sollst deinen Nächsten als Kunst betrachten wie dich selbst«. Das ist eine sehr direkte Umsetzung dieser ganzen Philosophie.
Es ist eine Falle im besten Sinne.
Absolut. Du gehst vorbei, dein Blick fällt auf den Spiegel, du siehst dich selbst und liest gleichzeitig diesen Satz. In dem Moment gibt es keine Distanz mehr. Du bist nicht mehr Betrachter, du bist das Betrachtete.
Du bist das Kunstwerk und der Adressat der Botschaft in einem.
Das zwingt dich ja förmlich zur Reflexion.
Genau das ist der Punkt. Die Grenze zwischen Kunst und Leben, die löst sich in diesem Augenblick komplett auf.
Also, was bedeutet das alles nun für dich, der uns gerade zuhört? Fassen wir die Reise nochmal kurz zusammen. Wir sind gestartet bei einem antiken Mythos, der davon träumt, Kunst lebendig zu machen.
Mhm. Dann haben wir die radikalen Künstler des 20. Jahrhunderts gesehen, die sich selbst zum Kunstwerk erklärt haben. Und schließlich sind wir bei Joseph Beuys gelandet, für den das Ganze zu einer tiefen philosophischen und gesellschaftlichen Forderung wird.
Die Kunst wandert sozusagen vom Objekt über den Körper des Künstlers hinein in den Geist und das Handeln von jedem Einzelnen.
Und wenn man diese Idee wirklich zu Ende denkt, bekommt sie eine fast schon politische, ja eine menschenrechtliche Dimension. Ja, das formulieren die Quellen am Ende ja auch so, mit diesen sogenannten Kunstrechten. Die sind ganz bewusst an die Grundrechte angelehnt. Da heißt es zum Beispiel, die Würde des Menschen als Kunst ist unantastbar.
Jeder Mensch hat die Freiheit, Kunst zu sein. Das ist stark.
Das rückt das Ganze weg von einer elitären Kunstdebatte und hin zu einer Frage der persönlichen Freiheit und der menschlichen Würde. Und genau das führt uns zu unserer letzten Frage. Einem Gedanken, den wir dir mit auf den Weg geben wollen. Er baut direkt auf diesem Material auf. Wenn du tatsächlich das Recht hast, Kunst zu sein, und wenn, wie Beuys es formuliert, deine Handlungen, deine Worte und deine Gedanken die soziale Plastik formen, also die Gesellschaft.
Genau. Welche Verantwortung ergibt sich dann eigentlich für das Kunstwerk, das du jeden einzelnen Tag bist und in die Welt bringst?